SWR 1, der Ostersonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen. Ostereier suchen am Morgen gehört dazu, ein Osterhefekranz zum Frühstück, vielleicht mittags ein bestimmtes Essen. Viele Menschen pflegen zu Ostern bestimmte Traditionen, ohne die es nicht Ostern ist. Caroline Keil hat Menschen in Mainz gefragt, was für sie zu Ostern dazugehört.
Wie feiern Sie Ostern?
Ich bin Christ. Ich feiere richtig Ostern mit Karwoche und Karsamstag, die Osternachtsfeier und ja, Auferstehungsfeier.
Gar nicht. Ich komme aus der Türkei, da ist es ja nicht so bekannt.
Mit meiner Familie. Ganz klassisch. Ich fahre in die Heimat zu meinen Eltern. Tradition ist unser Osterfeuer, Samstagnacht. Und sonntags geht es natürlich in den Gottesdienst. Und dann wandern.
Gibt es auch Ostereiersuche?
Aber sicher. Dafür wird man nie zu alt.
Am liebsten mit meiner Familie. Aber ich bin auf Tour mit meiner Band, deswegen nicht.
Wie feierst du Ostern?
Geteilt. Zum einen mit meinen Freunden in der Pfalz und dann hole ich meine Kleine in Mainz ab und dann mit der Familie in der Pfalz.
Dies Jahr alleine. Meine Mom ist mit einem Wohnmobil weg und alle anderen sind auch weg. Ach, ich chill einfach auf dem Balkon.
Gar nicht tatsächlich. Also ich bin bekenntnislos. Ja, wir treffen uns halt und essen halt was mit der Familie zusammen. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Obwohl Ostern ja eigentlich der größere Feiertag ist als Weihnachten. Bloß das ist irgendwie in der Gesellschaft nicht ganz angekommen.
Die Klosterinsel Reichenau am Bodensee wird in diesem Jahr besonders gefeiert. 1300 Jahre wird sie alt. Dazu wird es im Archäologischen Landesmuseum Konstanz eine große Sonderausstellung geben. Begleitausstellung gibt es auch in Karlsruhe im Badischen Landesmuseum. Verantwortlich dafür ist der Direktor des Badischen Landesmuseums, Professor Dr. Eckhard Köhne. Ich habe ihn gefragt, ob es ein Ausstellungsstück gibt, an dem er besonders hängt.
Tatsächlich gibt es das. Guten Morgen. Ja, wir haben einen Wetterhahn aus Brescia, den wir ausleihen. Das ist immer mein Lieblingsstück. Die Kollegen sehen es mit Humor, dass ich das tatsächlich habe. Aber das ist ein wunderbares Stück. Im 9. Jahrhundert schon entstanden und steht so, ja, für die Klosterkirche, den hat jeder Mönch gesehen, der dran vorbeigelaufen ist. Es ist ein Stück, was auch ein Kind erkennen kann, wenn es das sieht. Also da wird es wirklich greifbar, das Leben im Kloster.
Was bekommen Besucher sonst noch zu sehen, wenn die Ausstellung in Konstanz im April öffnet, wenn in Karlsruhe ausgestellt wird? Was den Weg wirklich lohnt?
Also den Weg lohnt die Ausstellung und die Insel. Das muss man immer vorsagen. Es ist ja selten so, dass man beides nebeneinander hat. Also den authentischen Ort, die Kirchen, die UNESCO-Welterbe sind und in der Ausstellung die Objekte, die auf der Insel entstanden sind. Vor allem die Prachthandschriften, also Pergament, Kodizes. Kostbar geschmückt mit Bildern, mit Goldmalerei. Das sind wunderbare Kunstwerke, Bücher, die über 1000 Jahre alt sind. Also das sind schon Preziosen, die man in der Form sonst nicht zu sehen kriegt. Die schlummern in den Tresoren der Bibliotheken oder ja, Sammlungen. Und das mal wirklich in Verbindung mit dem Kloster und der Insel zu sehen, das ist wirklich einzigartig.
Es ist für uns heute ja kaum nachzuvollziehen, warum so eine Insel mit eben dem dazugehörigen Kloster so wichtig war, ja, Weltbedeutung hatten.
Also die Klöster waren erstmal wichtig als Orte, wo man für das Seelenheil der Menschen gebetet hat. Und nun gibt es auch wichtige Menschen, Fürsten, Könige, Kaiser, deren Seelenheil natürlich auch gesorgt werden muss. Und die haben dann Klöster gestiftet oder unterstützt. Und in der Folge dessen sind Klöster eben aber nicht nur ein Ort der Theologie, sondern auch große Institutionen, die sich vor allem mit Wissen und Bildung und solchen Themen beschäftigen. Da entstehen Klosterschulen, gerade die auf der Reichenau, war wirklich damals im Karolingerreich reichsweit berühmt. Und es sind halt auch über die Bibliotheken, die da entstehen, Orte der Wissenschaft und auch der Überlieferung vieler lateinischer Schriften, vieler antiker Schriften. Also der Ausgangspunkt ist natürlich das Seelenheil, das für die Mönche im Zentrum ihres Tuns steht, das sie für andere auch erreichen wollen. Aber ja, daraus werden dann eben Institutionen, die für ein ja, Karolingerreich unerlässlich waren.
Und die Reichenau hatte auch international Bedeutung.
Also sie ist damals mit ganz Europa vernetzt gewesen. Schon Pirmin, der Klostergründer, kam möglicherweise legendär aus Irland. Die Beziehungen der Reichenau sind natürlich an die ganzen anderen Königsklöster in Frankreich, in Italien gegangen. Die Reichenau lag ja quasi am Fuß der Alpen, also Oberitalien, das ja ein ganz wichtiger Ort für das frühe deutsche König- und Kaisertum gewesen war gar nicht so weit weg von der Reichenau. Es war, wenn man so will, das Zentrum eines intellektuellen und theologischen Netzwerks, das ganz Europa umfasst hat.
Gibt's für Sie außer den Ausstellungen weitere Highlights im Jubiläumsjahr für die Reichenau?
Also die Highlights sind natürlich auf der Insel die Veranstaltungen, die es da gibt. Das ist ja ein ganzes Jubiläumsjahr. Die Insel selber hat viel investiert. Die Klostergärten sind neu gemacht. Das ist wunderbar. Es gibt im Museum Mittelzell eine neue Einrichtung. Die Klosterschatzkammer ist neu eingerichtet durch die Kirchengemeinde. Im Rahmen der Ausstellung haben wir eine App entworfen, mit der Sie das alles besichtigen können. Das ist also ein Multimedia-Guide mit Filmen, mit Audio, mit anderen Dingen. Wir haben mit Tanja Kinkel eine Autorin gewonnen, die da auch, sagen wir mal, einen schriftstellerischen, literarischen Ansatz noch reinbringt. Da kann man eben auf der Reichenau viel sehen und es gibt auch Veranstaltungen auf der Insel selber. Es gibt ein dickes Festprogramm, was Sie übers Internet oder auf der Insel auch bekommen können. Das heißt, rund um die Ausstellung gibt es eben auch viele Veranstaltungen, mit denen es möglich ist, die heutigen Menschen und die heutige Insel kennenzulernen.
Sagt Professor Eckhard Köhne, Direktor des Badischen Landesmuseums zur Klosterinsel Reichenau, die in diesem Jahr Jubiläum feiert, und zwar unter dem Titel Welterbe des Mittelalters 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau mit Ausstellungen in Konstanz und Karlsruhe. Einen Überblick über die vielen, vielen Angebote bietet im Internet die Seite ausstellung-reichenau.de. Und schon jetzt gibt es zum Jubiläum einen Podcast und Barbara Paul hat reingehört.
Mönchsgeflüster. Klostergeschichten aus dem Mittelalter.
Mit dem Geläut des Reichenauer Münsters beginnt jede Podcast-Folge. Gespräche mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, jeweils rund 25 Minuten lang. Etwa mit der Forensikerin Christine Lehn zur Frage, was aßen die Mönche der Reichenau im 8. Jahrhundert? Lehn hat Skelette dort bestatteter Mönche untersucht.
Also wir müssen annehmen, dass Schweine die Hauptnahrung der Menschen gewesen ist und relativ wenig Fisch.
Das überrascht bei einem Kloster umgeben von Wasser. Bis zu 8 Stunden lang haben die Mönche dort täglich gesungen und dabei den gregorianischen Choral maßgeblich entwickelt, wie der Musikhistoriker Stefan Mohrend schildert.
Also man kann sagen, im 8., 9. Jahrhundert war die Reichenau und St. Gallen die Wiege der europäischen Musikkultur.
Das ist doch ein wunderschönes Abschlusswort, würde ich sagen.
Beendet Marvin Gedig die Folge »Wie klang Musik im Kloster?« Der Podcaster moderiert die Gespräche und spricht dabei auch über außergewöhnliche Themen des Klosterlebens.
Meine Lieblingsfolge ist die mit Albrecht Diem von der Syracuse University in New York. Und er hat anhand von frühmittelalterlichen Texten herausgearbeitet, dass es im Kloster des 9. Jahrhunderts durchaus die Diskussion um gleichgeschlechtliche Liebe gab. Und das ist ein Thema, was ja super aktuell ist, was man jetzt vielleicht fürs 9. Jahrhundert auch nicht unbedingt erwarten würde.
Marvin Gedig ist Teil des Kuratorenteams des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, das gerade die große Landesausstellung 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau erarbeitet. Er ist der Mann fürs Digitale, verantwortet dabei die 3D-Rekonstruktion der mittelalterlichen Kirchenbauten, ist zuständig für die Insel-Erlebnis-App zur Ausstellung und eben für den Geschichtspodcast.
Und dieser Geschichtspodcast mit dem schönen Titel Mönchsgeflüster ist auf allen Podcast-Plattformen abrufbar. Immer wieder berichten wir hier am Sonntagmorgen darüber, dass im Südwesten ein Kloster geschlossen wird. So wurde zum Beispiel im Kloster in Wald im Kreis Sigmaringen über Jahrhunderte gebetet. Doch jetzt geht die Zeit der Ordensschwestern in Wald zu Ende. Die letzten 3 Schwestern verlassen das Kloster, ziehen um ins Mutterhaus der Benediktinerinnen in Freiburg. Theresia Blömer hat die Schwestern vor ihrem Umzug nach Freiburg getroffen.
Wir haben schon seit Wochen haben wir angefangen auszupacken. Sie sehen, sind die Schubladen leer hier.
Schwester Walburg geht durch die Klausur den Wohnbereich der Schwestern. Sie muss Abschied nehmen. Viel Wehmut ist dabei. 30 Jahre war das Kloster Wald im Kreis Sigmaringen ihr Zuhause. Bei aller Trauer gehen die Ordensschwestern den Umzug in das Mutterhaus in Freiburg energisch an. Im Gemeinschaftsraum werden die CDs eingepackt.
Also, dann machen wir das doch. So, die kommen da rein. Ist da nochmal ein Kasten.
Schwester Walburg, Schwester Edelind und Schwester Herat sind die letzten Schwestern im einst großen Kloster. Ihre persönlichen Sachen nehmen sie auch mit, natürlich. Schwester Herat, 87 Jahre alt, schlank und agil, packt zwei gerahmte Fotos ein. Sie zeigen, wie sie vor langer Zeit Papst Johannes Paul II. Getroffen hat.
Ja, klar. Ja, die lasse ich nicht hier. Ich habe sie hier bei mir im Zimmer stehen und dann stelle ich sie dort auch hin, weil das sind Erinnerungen, die...
Ja, es ist ein schwerer Moment. Nach 62 Jahren muss Schwester Herat ihr Kloster in Wald verlassen. Die Schwestern des Benediktinerordens St. Lioba gründeten hier vor fast 80 Jahren eine Klosterschule mit Gymnasium, Internat und Lehrwerkstätten. Schwester Herat hat hier lange als Deutsch- und Französischlehrerin gearbeitet. Sie unterrichtete auch die heutige Schulleiterin Heidi Linster.
Hallo, guten Morgen.
Schule und Internat wird es auch weiterhin geben, nur ohne die Schwestern. Es wird etwas fehlen, sagt Heidi Linster.
Zu meiner Schulzeit war es vollkommen normal, dass Schwestern auch unterrichtet haben. Ich hatte zum Beispiel Schwester Herat als meine Deutsch- und Französischlehrerin und die war auch meine Klassenlehrerin, von der 5. bis zur 8. Klasse.
Und sie war eine super Schülerin.
Schwestern unterrichten hier schon lange nicht mehr, aber Vorbilder waren und sind die Ordensschwestern, so die Schulleiterin.
Ich habe mit so einer Selbstverständlichkeit erlebt, dass Frauen in Führungsrollen auch waren. Also wenn ich jetzt an Schwester Michaele denke, die damals noch Direktorin war, wenn ich an die Lehrerinnen denke, die ich hatte, ich glaube schon, dass das gewirkt hat.
Mit einem Gottesdienst in der Klosterkirche haben sich die Gemeinde Wald und die Schülerinnen von ihren drei Schwestern verabschiedet. Dafür sind auch ehemalige Internatsschülerinnen gekommen, um die Schwestern noch einmal zu sehen.
Ja, es ist echt ein großer Tag. Auch für uns sehr emotional, muss ich zugeben, weil das war schon auch für ein paar Jahre unser Zuhause hier. Und natürlich geht eine Ära zu Ende, aber das ist der Lauf der Dinge.
Schwester Walburg begrüßt die Schülerinnen herzlich und lacht viel.
Ja, das ist immer eigentlich eine Freude, ja, überhaupt, wenn sie erzählen, wie, dass sie so gerne hier waren und was es für sie bedeutet hat, dass die Schwestern da sind und wie sie mit den Schwestern gelebt haben, wie wir halt noch viele waren, ja.
Über die aktuelle Situation der Klöster bei uns habe ich mit Abt Notger Wolf gesprochen. Er ist Benediktiner in St. Ottilien bei München. Wie er die Entwicklung in der Klosterlandschaft bei uns sieht, habe ich ihn gefragt, ob man das schon dramatisch nennen kann.
Ja, je nachdem, es hat immer in der Geschichte schon ein Auf und Ab gegeben, Klostergründungen, aber auch wieder Klosterschließungen. Es hängt sehr stark von der jeweiligen Situation ab, ob ein Kloster in einem Land angesiedelt ist, wo es viele junge Menschen gibt oder eben kaum mehr junge Menschen. Es hängt aber zweitens auch noch zusammen mit der Glaubenssituation eines Landes, wo natürlich kein Glaube mehr da ist oder der Glaube verdunstet. Da können auch nicht viele Berufe entstehen. Wir haben eine ähnliche Entwicklung im Fernen Osten. Wir hatten sehr viel Nachwuchs auf den Philippinen, in Südkorea, in Indien. Auch da lassen jetzt die Berufe nach, weil die Familien zu Kleinfamilien werden. Wir haben noch viel Nachwuchs in Afrika. Dort klopfen viele an die Klostertüren, um einzutreten.
Wie erleben Sie persönlich die Entwicklung? Sie sind vor mehr als 60 Jahren ins Kloster eingetreten, haben sich für diesen Lebensweg entschieden. Wie erleben Sie das persönlich?
Nun, wir sind auch in St. Ottilien vor vielen Jahren wesentlich mehr Brüder gewesen. Jetzt sind wir 75, aber... Ich bin da keineswegs pessimistisch eingestellt. Wie andere Klöster, so haben auch wir jetzt einen Strategieplanungsprozess eingeleitet, um zu überlegen, wie wir die Zukunft gestalten.
Wo sehen Sie denn da gute und vielversprechende Ansätze?
Nun, es gibt wieder junge Männer, also viele auch mit Berufserfahrung, die ihrem Leben einen Sinn geben wollen oder in ihrem Leben einen Sinn suchen. Und die kommen dann in die Klöster, zum guten Teil über 30. Sie haben dann schon eine Berufserfahrung und suchen neue Orientierung für ihr Leben. Solche Möglichkeiten gibt es durchaus, zwar nicht so viel, wie wenn jetzt gerade eine Menge an Kindern da ist, aber da haben wir sehr gute Leute. Wir haben zum Beispiel einen, der war Tontechniker früher, ein anderer Mediendesigner. Sind ganz andere Berufe natürlich als die ursprünglichen Handwerksberufe. Aber das sind sehr wertvolle Mitbrüder. Also ich bin da keineswegs so pessimistisch eingestellt. Wir haben auch unsere Exerzitienhäuser und Gästehäuser. Es kommen viele Menschen, die auf der Suche sind für den wirklichen Sinn ihres Lebens, wie zu Zeiten Benedikts.
Im Zusammenhang mit dem Jubiläum der Klosterinsel Reichenau wird ja deutlich, wie wichtig die Klöster über Jahrhunderte für die Kultur, die Wirtschaft und so weiter waren. Wie wirkt sich die Schließung von Klöstern auf unsere Kultur heute aus? Was geht dabei Ihrer Meinung nach verloren?
Ja, wir haben beispielsweise auch ein großes Gymnasium mit 700 Schülerinnen und Schülern, wo wir auch die benediktinischen, die christlichen Werte Menschen nahebringen wollen. Das ist ein Beitrag für unsere Gesellschaft. Aber wenn das nicht mehr der Fall ist, wo holt unsere Gesellschaft ihre Orientierung und ihre Werte her? Das ist die große Frage. Und genau das ist der eigentliche Punkt unserer Klöster. Wir verankern uns nicht mehr in uns selber, wir verankern uns im Transzendenten, in Gott. Und das ist doch eine andere Art, diese Welt und auch die Menschen zu sehen.
Sagt der Benediktinerabt Notger Wolf zur Geschichte und zur Zukunft der Klöster bei uns in Deutschland und weltweit. In der Nacht wurden die Uhren wieder umgestellt, ist für manche Menschen immer noch schwer, sich umzugewöhnen. Jedenfalls hat die Umstellung Auswirkungen auf unsere innere Uhr, weil viele Vorgänge im menschlichen Körper rhythmisch organisiert sind, zum Beispiel Herzschlag, Atmung oder auch unser Schlaf. Wie sich die Umstellung auf unsere innere Uhr auswirken kann, das haben jetzt Wissenschaftler untersucht. Anja Braun aus unserer SWR-Wissenschaftsredaktion stellt erste Ergebnisse vor.
Der Zeitpunkt, zu dem Menschen besonders leistungsfähig sind, ist individuell unterschiedlich. Manche sind gern früh wach und gehen auch früh ins Bett. Sie werden Lerchen genannt. Andere erreichen ihr Leistungshoch erst am frühen Abend und stehen entsprechend spät auf. Das sind klar Eulen. Und dazwischen gibt es noch diverse Abstufungen. Denn wir sind alle durch unsere innere Uhr getaktet. Doch darüber ist noch viel zu wenig bekannt, sagt Wissenschaftlerin Kerstin Kuhls vom Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung.
Die meisten kennen dieses Wort zirkadiane Rhythmen, innere Uhren eigentlich gar nicht. Die meisten denken, das ist was Esoterisches. Und die meisten wissen auch gar nicht, was das für gesundheitliche Schäden auslösen kann, wenn man eben entgegen seiner eigenen inneren Uhr arbeitet.
Doch genau das tun wir immer häufiger. Das zeigt auch eine Umfrage unter fast 2000 Menschen. Sie beantworteten Fragen zu Schlaf- und Wachgewohnheiten, zur Bildschirmnutzung und wie sich diese Art der Techniknutzung seit der Pandemie verändert hat.
Wir haben vor allem gefunden, dass Menschen immer mehr Bettzeitprokrastination betreiben. Sie lassen sich immer mehr Zeit noch für Fernsehen, Bildschirme, Smartphone, Laptop, Spielen und gehen immer später auch dadurch ins Bett.
Ein Dilemma und nicht das einzige. Wir sind offenbar nicht besonders gut darin, unser Schlafverhalten zu steuern. Doch Zeitforscherin Kuhls warnt vor den Auswirkungen.
Wir haben jetzt schon einen ganz starken Anteil an Menschen, die mentale Probleme haben, Störungen haben. Und einige dieser Störungen sind sicherlich auch auf mangelnden Schlaf zurückzuführen. Einige Depressionen, einige ADHS-ähnliche Phänomene, die derzeit aufkommen.
Die Forschenden haben der Politik mehrere Maßnahmen zur Verbesserung vorgeschlagen. Ganz vorne steht die Abschaffung der Sommerzeit. Die Winterzeit als Standardnormalzeit passe in Mitteleuropa am besten, damit die Menschen das ganze Jahr über ausreichend Schlaf bekämen, sagt Kerstin Kuhls. Wichtig sei außerdem ein späterer Schulbeginn für Teenager ab der 5. oder 6. Klasse. Denn obwohl lange bekannt sei, dass bei Teenagern der Schlaf- und Aufstehrhythmus nach hinten rutsche, würde der Unterricht in der Regel um 8 Uhr beginnen.
Das ist bei den meisten Teenagern, also auch bei den frühen Typen, mitten in der Nacht.
Der dritte wichtige Punkt ist, den längeren Aufenthalt im Tageslicht für alle zu fördern. Also möglichst viele Aktionen und Begegnungen ins Freie zu verlagern. Insgesamt raten die Forschenden, in allen Bereichen bewusster auf die zeitlich ganz unterschiedlichen Leistungshochs der Menschen einzugehen.
Da wurde uns in dieser Nacht wieder eine Stunde sozusagen geklaut. Eine Stunde weniger in der Nacht, aber dafür haben wir abends wieder länger hell. Luca Both hat Menschen in Koblenz gefragt, ob sie sich auf die hellen Abende freuen.
Ich freue mich auf die langen Abende im Sommer. Im Garten sitzen, mich draußen mit Freunden treffen, hier in der Altstadt unterwegs sein, Eis essen gehen abends noch, bisschen durch die Altstadt schlendern, ein Glas Wein trinken, vielleicht auch mal einen Ausflug machen. Hat viel mehr Zeit nach der Arbeit.
Sommerzeit ist meine Lieblingszeit. Man hat einfach ein anderes Lebensgefühl als im Winter. Also wegen mir könnte es die Sommerzeit das ganze Jahr übergeben. Man fühlt sich einfach fitter und ausgeschlafener, habe ich das Gefühl. Wenn es im Winter lange dunkel ist, dann kommt man gar nicht so richtig in die Gänge. Und gerade wenn es an lauen Sommertagen lange noch warm und hell ist, ist man natürlich auch länger draußen und hat gefühlt einfach irgendwie mehr vom Tag.
Ich liebe die Jahreszeiten, ne, so wie sie eigentlich sind. Und deshalb, für mich müsste die Zeitumstellung nicht sein. Obwohl ich das jetzt genieße, natürlich, diese langen Abende. Dann sitzen wir im Garten beispielsweise am Fischteich und dann trinken wir was Gutes und dann ist das ein ganz toller Sommerabend.
Also mir wäre es lieb, wenn wir nur eine Zeit hätten und nicht zwei, Winter- und Sommerzeit. Aber die EU kommt ja nicht in die Socken. Aber wenn es abends länger hell ist, okay, bin ich einverstanden. Dann sitzt man draußen, wenn es warm ist, sitzen wir auf der Terrasse, genießen den Garten und den Koi-Teich und schöne grüne Landschaft. Das kann man dann besser machen, als wenn es so früh dunkel wird.
Wie mag wohl das Brot geschmeckt haben, das Jesus beim letzten Abendmahl gegessen hat? Diese Frage hat einen Bäcker und Brotsommelier aus Endingen am Kaiserstuhl bei Freiburg nicht losgelassen und er hat angefangen zu recherchieren. Mit Erfolg. Mittlerweile verkauft er das Brot in seiner Bäckerei. Rund um Ostern ist es natürlich besonders beliebt. Charlotte Schönberger hat sich in das Geheimnis des Brotes Christi einweihen lassen.
Bäckermeister Matthias Schwer steht hinter seiner Ladentheke. In der Vitrine liegen süße Teilchen, Brötchen, Brezeln. Und auf der Theke das Brot Christi. Den Kunden schmeckt's.
Ich kann es wirklich nur empfehlen, das, sich mal vor Augen zu halten, dass es das so schon gegeben hat damals. Wirklich toll. Sehr knusprig. Lecker.
Doch irgendwie macht das was.
Brot ist vor 2000 Jahren eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Über 400 Mal wird es in der Bibel erwähnt. Doch etwas wundert Bäcker Matthias Schwer.
In der Bibel gibt es gar kein Rezept, obwohl das Wort Brot so viel vorkommt. Ja. Ich muss mich dann da ein bisschen herantasten an die ganze Art und Weise, wie damals gebacken wurde, generell. Und dann halt das Wichtige war beim letzten Abendmahl, dass das am Pessachfest stattfand, das Fest der ungesäuerten Brote. Und dann war eigentlich klar, dass es ungesäuertes Brot sein muss, also Flade.
Mithilfe weiterer Texte findet der 53-Jährige schließlich die mögliche Zusammensetzung raus. Jetzt steht er in seiner Backstube und wiegt die Zutaten ab. 1 Kilogramm Mehl auf 570 Milliliter Flüssigkeit kommen in die Teigmaschine. Etwas Salz. Nicht zu viel, denn Salz war kostbar vor 2000 Jahren. Mehr braucht das Brot Christi nicht. Noch das sogenannte Opferloch in der Mitte. Früher wurde ein Teil des Teiges als Opfergabe dem Brot entnommen. Dann geht's in den Ofen.
Es wurde natürlich auch nicht so gebacken wie jetzt hier mit dem Ofen. Die einfachste Art damals war, die Brote, also den Teig einfach einzuwickeln in große Palmblätter und man es einfach in die Asche gesteckt.
Jetzt heißt es 15 Minuten warten. Warten. Innehalten. Das ist auch etwas, was Pfarrer Jürgen Schindler von der katholischen Gemeinde in Endingen am Brot Christi von seinem Gemeindemitglied Schwer schätzt. Das Brot ist im jüdischen und christlichen Glauben mehr als nur ein Grundnahrungsmittel.
Ich habe schon Gottesdienste gefeiert, auch mit diesem Brot Christi von Matthias Schwer. Da nimmt das gemeinsame Essen schon ganz anderen Raum ein. Man braucht ein Glas Wasser dazu. Es dauert seine Zeit, weil das ein ganz anderes Essen ist, wie die Oblate entgegennehmen und schlucken. Von dem her hat die Feier, die Symbolik an sich schon dieses Ursprünglichere.
In der Backstube von Matthias Schwer ist das Brot Christi fertig. Im ganzen Raum duftet es nach frisch gebackenem Brot. Der Bäcker ist zufrieden.
Schmeckt halt total puristisch. Schön wie ein Gerstig, möchte ich sagen. Schmeckt besser, wie ich je gedacht hätte.
Der einzige Nachteil, das ungesäuerte Brot wird schnell hart. Deswegen backt Matthias Schwer das Brot Christi nur auf Vorbestellung. Und zwar online. Das Christi-Brot vor 2000 Jahren im digitalen Zeitalter.
Es muss schnell gegessen werden, damit es nicht hart wird. Das Brot Christi, das ein Bäcker aus Endingen bei Freiburg backt.